Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine wirklich neue Folge, sondern um eine deutsche Zusammenfassung eines englischen Beer Talks. Das habe ich deswegen gemacht, weil mich viele Leute darauf angesprochen haben, dass sie Probleme haben, die englischen Folgen wirklich komplett zu verstehen, auch mit Hilfe des Transkriptes nicht. Und deswegen habe ich mich der KI bedient und über Google Notebook LM eine Zusammenfassung auf Deutsch gemacht. Natürlich kann ich keine Garantie für die Inhalte übernehmen. Ich kann auch nicht alles komplett nachverfolgen und kontrollieren. Aber ich denke mal, 90% oder 95% sollten hier korrekt wiedergegeben werden. Wenn es dazu Fragen gibt oder Anregungen oder sonstiges, was ihr loswerden wollt, dann gebt mir einfach Bescheid. So, jetzt aber viel Spaß mit unserer transkribierten bzw. ins Deutsche gebrachten englischen Biertalk-Folge.
Hallo und willkommen zu einer neuen Runde. Wir reisen heute für dich an einen Ort, der unser Bild vom alten Ägypten ziemlich auf den Kopf stellt.
Ja, absolut. Vergiss mal kurz die Pyramiden und die goldenen Masken. Wir gehen an den absoluten Anfang, in den Wüstensand von Abydos, zu einer Entdeckung, die fast zu unglaublich klingt, um wahr zu sein. Eine 5000 Jahre alte Brauerei von, ja, monströsem Ausmaß. Ja, und das Spannende für uns heute ist die Quellenlage. Du hast uns ja zwei Dokumente geschickt, die zusammen ein unglaublich detailliertes Bild ergeben.
Genau.
Das eine ist ein Gesprächsprotokoll mit dem leitenden Archäologen Dr. Matthew Douglas Adams aus dem Jahr 2023. Das ist quasi die Grundlage. Aber das zweite, ein Vortrag von ihm von 2026, also brandaktuell, fügt Puzzleteile hinzu, die alles nochmal in einem neuen Licht zeigen. Genau das ist unsere Mission für dich. Wir verbinden die bekannten Fakten mit diesen allerneuesten Erkenntnissen, um die komplette Geschichte zu erzählen. Wie hat man diesen Ort überhaupt gefunden? Wie zum Teufel haben die vor 5000 Jahren eine industrielle Produktion aufgezogen? Und die alles entscheidende Frage, die sich durch alles zieht. Warum? Warum brauten die alten Ägypter Bier in einer Menge, die selbst heute noch beeindruckt? Das ist eine echte archäologische Detektivgeschichte. Und wie bei jeder guten Detektivgeschichte beginnt alles mit einer alten, fast vergessenen Spur. Wir müssen über 100 Jahre zurückgehen, ins Jahr 1912.
Wahnsinn.
Ein britischer Archäologe, Eric Peat, gräbt in Abydos und stößt auf etwas wirklich Seltsames. Er findet lange, unterirdische Strukturen, vollgestopft mit riesigen Tongefäßen, und überall sieht er Spuren von massivem Feuer und, ja, verbrannten Getreidekörnern.
Okay, aber er dachte damals noch nicht an eine Brauerei, oder?
Nein, überhaupt nicht. Sein Gedanke war aus damaliger Sicht total logisch.
Okay, er sah das verbrannte Getreide und dachte, das muss eine Anlage sein, um Getreide zu trocknen, es zu darren, um es haltbarer zu machen. Eine Art antiker Lebensmittelspeicher sozusagen. Genau. Das Wissen über die Biochemie des Brauens war damals einfach noch nicht so weit. Und dann passiert das, was in der Archäologie oft passiert. Die genaue Lage seiner Ausgrabung gerät in Vergessenheit. Der Wüstensand weht alles wieder zu, die Akte wurde quasi geschlossen. Und erst Jahrzehnte später wieder geöffnet. Wie kommt Dr. Adams dann wieder auf die Spur? Er kann ja nicht einfach die ganze Wüste umgraben.
Nein, und hier wird es wirklich zur Detektivarbeit. Der entscheidende Hinweis kam von anderen Ausgrabungen. In den 70er und 80er Jahren fanden Archäologen an Orten wie Hierakonpolis ganz ähnliche Anlagen.
Ah, und dank moderner Technik, Mikroskopie und chemischer Analysen konnte man dort zweifelsfrei nachweisen, das sind Brauereien. Das war der Moment, in dem bei vielen ein Licht aufging. Ah, okay. Damit hat man Peats alte Entdeckung natürlich mit ganz anderen Augen gesehen. Man wusste jetzt, wonach man suchen musste. Aber man wusste immer noch nicht genau, wo.
Exakt. Und jetzt kommt der geniale Kniff von Dr. Adams. Er hat Peats alte Aufzeichnungen studiert und wusste, dass Peat über diesen seltsamen Strukturen Gräber aus einer viel späteren Zeit gefunden hatte.
Die Gräber waren also der Schlüssel.
Genau. Er hat dann ein Magnetometer eingesetzt. Das kannst du dir wie einen extrem empfindlichen Bodenscanner vorstellen, der kleinste Anomalien im Erdmagnetfeld misst.
Verstehe.
Damit hat er nicht nach der Brauerei gesucht, sondern nach den Gräbern, die Piet beschrieben hatte.
Er hat also quasi die Markierungen gesucht, die über dem eigentlichen Schatz vergraben waren. Clever.
Genau. Und als er die Gräber gefunden hatte, wusste er, direkt darunter muss Piets vergessene Entdeckung liegen. Und so konnte er die Ausgrabungen nach über 100 Jahren an exakt der richtigen Stelle wieder aufnehmen.
Okay, packen wir das jetzt mal aus. Wir reden immer von industriellem Maßstab und riesig. Das sind dehnbare Begriffe. Was heißt das konkret für eine 5000 Jahre alte Anlage? Sprechen wir hier von ein paar Dutzend Töpfen?
Eher ein paar hundert. Und das ist erst der Anfang. Die Quellen beschreiben mindestens 8 identische parallele Strukturen.
8?
Mindestens 8. Stell dir 8 lange halbunterirdische Hallen vor, die nebeneinander in den Wüstenboden gegraben wurden.
8 Hallen. Okay, das ist schon eine andere Hausnummer. Und in jeder Halle
standen in 2 Reihen bis zu 90 riesige Tonbottiche. Jeder hatte ein Fassungsvermögen von hunderten Litern.
Wahnsinn.
Wir reden hier also von über 700 dieser riesigen Gefäße insgesamt. Das ist für die damalige Zeit eine absolut unfassbare Logistik. Allein die Herstellung dieser Bottiche muss eine eigene Industrie gewesen sein. Unfassbar. Okay, jetzt die entscheidende Frage. Was bedeutet das in Litern Bier? Hilf uns mal, das zu visualisieren. Pro Brauvorgang, also wenn alle 8 Anlagen gleichzeitig liefen, konnten dort über 50.000 Liter Bier hergestellt werden.
50.000?
Ja.
50.000. Um das für dich greifbar zu machen, stell dir ein vollbesetztes Fußballstadion mit 100.000 Zuschauern vor.
Okay.
Du könntest jedem einzelnen von ihnen einen halben Liter Bier in die Hand drücken, mit nur einem einzigen Braugang.
Das ist eine unglaubliche Zahl. Und du sagst, das ist selbst für heutige Verhältnisse noch viel. Volumen pro Zyklus liegt bei etwa 30.000 Litern. Also deutlich weniger als das, was vor 5.000 Jahren in der Wüste von Abydos möglich war.
Das ist verrückt. Eine so riesige Anlage muss doch auch eine entsprechend clevere Technik gehabt haben. Das kann ja nicht nur ein Haufen Töpfe über einem offenen Feuer gewesen sein, oder?
Nein, das war extrem durchdacht und auf Effizienz ausgelegt. Jede dieser 40 Meter langen Strukturen war im Grunde ein riesiger, länglicher Ofen.
Ein Ofen?
Ja. Die Tonbottiche standen darin nicht einfach auf dem Boden, sondern wurden von Säulen aus gebranntem Lehm gestützt. Und das Ganze war mit einer dicken Schicht aus Lehm isoliert, an den Wänden und um die Bottiche herum.
Moment mal, das klingt ja fast wie ein riesiger Schmortopf, wie ein riesiger Slowcooker. Also nicht kochen mit hoher Hitze, sondern eher so ein langsames, kontrolliertes Garen.
Genau das ist der Punkt. Dr. Adams nennt es in seinen Unterlagen exakt so, Low and Slow Cooking.
Ah.
Das hatte 2 riesige Vorteile. Zum einen verhindert die relativ niedrige, konstante Temperatur, dass die zuckerhaltige Maische am Boden der Tongefäße anbrennt und alles unbrauchbar macht.
Klar, logisch.
Zum anderen ist genau dieser Prozess ideal, um die Enzyme im Getreide zu aktivieren, die die Stärke in Zucker umwandeln, der entscheidende Schritt beim Brauen.
Also ging es um Effizienz und gleichzeitig um die Qualität des Produkts. Und wie haben die das befeuert und befüllt?
Die ganze Anlage hatte wohl ein Dach. Von oben konnte man durch Öffnungen die Maische, also den Getreidebrei, in die Bottiche füllen und später das fertige Produkt wieder entnehmen.
Und das Feuer?
Das kam von der Seite. Befeuert wurde der ganze Ofen durch seitliche Öffnungen in den Wänden, die sogenannten Schürlöcher. Da haben Arbeiter dann das Brennmaterial, wahrscheinlich Holz oder Holzkohle, hineingeschoben. Eine richtige kleine Fabrik.
Okay, die Technik war also schon mal auf Effizienz und Qualität getrimmt. Das macht mich jetzt umso neugieriger auf das Endprodukt. Was genau haben die da eigentlich gebraut? Und hier kommen ja jetzt die brandneuen Erkenntnisse aus dem 2026er Vortrag ins Spiel, die du am Anfang erwähnt hast.
Ganz genau. Und die haben es wirklich in sich. Die Basis, Emma, eine alte Weizenart, das wusste man aus früheren Analysen schon.
Okay.
Aber die ganz neuen, hochauflösenden chemischen Analysen der Rückstände in den Bottichen haben eine echte Sensation enthüllt. Es war eben kein primitives, zufälliges Gebräu.
Sondern?
Sie haben Aromen gezielt gesteuert. Stell dir vor, sie hatten schon eine Art Baukasten für Geschmack.
Echt jetzt?
Ja. Die Analyse zeigt Spuren von Pflanzen, die chemisch zur Familie von Lattich oder Anis gehören. Das legt nahe, dass sie gezielt eine bittere Note hinzugefügt haben. Ganz ähnlich, wie wir heute Hopfen verwenden, um die Süße der Malze auszugleichen.
Das ist ja unglaublich. Das heißt, die hatten eine richtige Geschmacksphilosophie. Es ging nicht nur darum, Alkohol zu produzieren, sondern ein bestimmtes, ausgewogenes Genusserlebnis zu schaffen.
Haben Sie denn nur Bitterstoffe reingetan?
Nein, und das ist der zweite Teil der Sensation. Man fand gleichzeitig chemische Verbindungen, sogenannte Biomarker, die typischerweise in bestimmten Honigsorten und im Granatapfel vorkommen.
Also für die Süße.
Genau. Das sorgte für eine ausgleichende Sinse und Fruchtigkeit. Sie haben also schon vor 5000 Jahren ganz bewusst eine Balance zwischen bitter und süß hergestellt, um ein komplexes, vielschichtiges Produkt zu schaffen.
Faszinierend. Gab es denn auch etwas, das gefehlt hat, was wir heute von einem Bier erwarten würden?
Ja, zwei entscheidende Dinge. Erstens, wie gesagt, kein Hopfen. Der kam erst im Mittelalter in Europa als Brauzutat auf. Das Bier war also wahrscheinlich insgesamt weniger herbbitter und eher leicht süßlich im Vergleich zu einem modernen Pilz.
Und zweitens?
Es war kaum kohlensäurehaltig. Die großen Tongefäße konnten nicht luftdicht verschlossen werden. Daher ist das meiste Kohlendioxid, das bei der Gärung entsteht, einfach entwichen.
Also überhaupt nicht wie unser heutiges Bier. Eher wie ein, naja, ein stilles, nahrhaftes, leicht alkoholisches Flüssigbrot mit Gewürzen. Ich weiß nicht, ob mir das heute schmecken würde, aber es klingt auf jeden Fall nach einer ganz eigenen Erfahrung.
Absolut. Man muss es sich als ein dickflüssiges, nahrhaftes Getränk vorstellen, das wahrscheinlich auch eine wichtige Kalorienquelle war.
Aber das bringt uns zur wichtigsten Frage von allen. 50.000 Liter pro Sud. Eine derart komplexe Rezeptur, diese ganze Hightech-Anlage. Wer sollte das denn alles trinken? Das kann doch nicht für den Feierabenddurst einer kleinen Siedlung gewesen sein. Die Menge ist absurd.
Absolut nicht. Und der Schlüssel zur Antwort liegt, wie so oft in der Archäologie, nicht in der Brauerei selbst, sondern in ihrer unmittelbaren Umgebung.
Okay. Nur weniger 100 Meter entfernt befinden sich die heiligsten Orte des frühen Ägypten, die riesigen Tempelanlagen und die Gräber der allerersten Pharaonen. Das ist kein Zufall. Okay, das ist schon mal ein starker Hinweis auf einen königlichen, vielleicht rituellen Kontext. Aber wo ist der handfeste Beweis, die Smoking Gun der Archäologen?
Die fand man direkt an den Mauern dieser königlichen Anlagen. Die Archäologen stießen auf riesige, wirklich gigantische Schutthaufen, die fast ausschließlich aus den Scherben von zehntausenden leeren Bierkrügen bestanden.
Den antiken Bierflaschen?
Genau.
Aber das beweist doch eigentlich nur, dass dort wahnsinnig viel Bier konsumiert wurde, oder? Vielleicht bei großen Festen für die Arbeiter. Das ist der Trugschluss, den man schnell machen könnte. Aber jetzt kommt der Clou, der alles verändert. In diesen riesigen Haufen von Biergefäßen fand man keinen einzigen Trinkbecher.
Was? Nicht einen? Wenn dort tausende Menschen Feste gefeiert und getrunken hätten, müsste man unweigerlich Becher, Schalen, vielleicht Essensreste oder Kochgeschirr finden. Aber da war nichts, nur diese riesigen Berge von leeren Flaschen.
Okay, das ist wirklich seltsam. Wenn niemand daraus getrunken hat, was ist dann mit dem ganzen Bier passiert?
Man hat es ausgegossen.
Ausgegossen.
Es war kein Getränk für Menschen. Es war eine Opfergabe für den König, der als Gott auf Erden verehrt wurde. Das Bier wurde in diesen riesigen Mengen vor dem König oder seinem Abbild in den Tempeln auf den Boden geschüttet, als flüssige Opfergabe.
Wow.
Dieses Ritual sollte ihn im Jenseits versorgen und vor allem seine göttliche Macht hier auf Erden demonstrieren.
Sie haben es also einfach weggeschüttet. Das ist ja aus unserer heutigen Sicht eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen und Arbeit.
Genau, das war der Punkt. Es war eine kalkulierte, monumentale Zurschaustellung von Macht und Reichtum.
Okay, das ist...
Die Botschaft an das Volk, an Priester, an rivalisierende Mächte war unmissverständlich. Unser König ist so göttlich und unser Staat so reich, wir können es uns leisten, ein Grundnahrungsmittel in einer Menge zu verschwenden, die eine ganze Region hätte ernähren können. Jeder Tropfen, der in den Wüstensand sickerte, war reine Propaganda. Die Brauerei war also weniger eine Lebensmittelfabrik und mehr ein Propagandainstrument. Ein staatliches Megaprojekt, um die Ideologie des Gottkönigtums zu zementieren.
Exakt. Man kann das als direkten Vorläufer des Pyramidenbaus sehen. Die Organisation, die für so ein Projekt nötig war, ist atemberaubend.
Das kann ich mir vorstellen. Du brauchst riesige Getreidefelder und eine Verwaltung, die die Ernte einzieht. Du brauchst Holz oder Holzkohle in riesigen Mengen in einem Land, das kaum Wälder hat. Du brauchst Töpferwerkstätten, die zehntausende genormte Gefäße herstellen. Du brauchst hunderte von Arbeitern. Und vor allem?
Brauchst du eine zentrale Bürokratie, die all das koordiniert.
Genau. Und diese Brauerei ist der früheste archäologische Beweis für diese Art von staatlicher Organisationsfähigkeit. Sie ist der materielle Beweis für die Geburt des ägyptischen Staates.
Also die Anlage hat nicht nur Bier hergestellt?
Nein. Sie hat geholfen, das Königtum selbst zu festigen, die Ideologie zu verbreiten und den Pharao als übermenschliche, gottgleiche Figur zu etablieren. Sie war das Fundament, auf dem wenige Generationen später die Pyramiden errichtet werden konnten.
Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse für dich noch einmal zusammen. Wir haben also in Abydos eine 5000 Jahre alte Brauerei, deren Produktionsvolumen selbst moderne Craft-Brauereien in den Schatten stellt.
Die Ägypter nutzten dafür eine ausgeklügelte Low-and-Slow-Technologie, um Effizienz und Qualität zu sichern. Und das ist die neueste Erkenntnis. Sie verfeinerten ihr Bier gezielt mit bitteren und süßen Zusätzen, um ein komplexes, ausgewogenes Geschmacksprofil zu erreichen.
Und der eigentliche Zweck des Ganzen war nicht der menschliche Konsum, sondern ein gigantisches staatliches Ritual. Eine Demonstration von Macht, die das Gottkönigtum der ersten Pharaonen etablieren sollte.
Diese Anlage ist sozusagen der Ursprung der organisierten Staatsmacht und der logistischen Meisterleistungen, die Ägypten über Jahrtausende prägen sollten. Ohne die Organisationsstruktur, die für diese Brauerei entwickelt wurde, hätte es vielleicht nie die Pyramiden gegeben. Zum Abschluss noch ein Gedanke für dich, der direkt aus den Quellen kommt. Dr. Adams ultimatives Ziel ist es, dieses 5000 Jahre alte Bier nachzubrauen, basierend auf den neuen chemischen Analysen der Inhaltsstoffe.
Mhm. Stell dir für einen Moment vor, du könntest eine Rezeptur probieren, die nicht für das Volk, nicht für Feste, sondern ausschließlich für einen Gottkönig entwickelt wurde. Was würdest du da erwarten? Nicht nur einen Geschmack aus Getreide und Gewürzen. Vielleicht wäre es der Geschmack von Macht, von Ideologie und vom Anbeginn einer der größten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte.
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.